HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Anna Magel. Was viele lange befürchtet haben, ist jetzt Realität. Im Notfallplan Gas hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck die zweite Krisenstufe ausgerufen. Was das nun für uns in Hessen bedeutet, darum geht es jetzt. Panik müsste man jetzt nicht haben, denn die Versorgungssicherheit in Deutschland sieht zumindest Habeck zwar weiter gewährleistet, aber Gas wird allmählich ein knappes Gut. Deshalb sollen jetzt zum Beispiel Kohlekraftwerke hochgefahren werden. Wie hessische Energieverbraucher, Unternehmen und Verbände darauf reagieren, Ursula Mayer hat nachgefragt.
Nach dem Ausrufen der zweiten Krisenstufe beim Notfallplan Gas stellen sich die hessischen Energieversorger auf den schlimmsten Fall ein, nämlich dass Russland den Gashahn ganz zudrehen könnte. Ralf Schottlock, Vorstandsvorsitzender beim Wiesbadener Unternehmen SW und Vorsitzender beim Verband Kommunaler Unternehmen in Hessen, sagt, in der Regel hätten sich die Energieversorger die benötigten Gasmengen zwar schon 2-3 Jahre im Voraus gesichert, aber im Ernstfall würde das nicht mehr helfen.
Wenn die uns nicht geliefert werden können, wenn sich die Vorlieferanten im Grunde genommen sagen, wir haben nichts mehr, sie beziehen sich dann auf die sogenannte Force Majeure-Klausel, das heißt höhere Gewalt, wir können nicht mehr liefern. Wir müssen aber liefern, dann müssen wir Ersatz beschaffen.
Und da sind die aktuell hohen Gaspreise am Weltmarkt ein Riesenproblem. Darüber zerbricht sich auch der Darmstädter Energieversorger Entega den Kopf. Pressesprecher Michael Ortmanns sagt ganz offen,
dass die Preise zurzeit extrem steigen und wir natürlich diesen Markt auch beobachten und gegebenenfalls Preise anpassen müssen.
SW aus Wiesbaden dagegen will beruhigen. Preiserhöhungen werde es hier erst einmal nicht geben, auch wenn beim Gasnotfallplan die zweite Krisenstufe ausgerufen sei. Mit dieser neuen Alarmstufe soll nun statt auf Gas stärker auf Kohle gesetzt werden. Der Frankfurter Energieversorger Mainova zum Beispiel lässt ein Kohlekraftwerk sowie ein Müllheizkraftwerk in Frankfurt laufen, um unabhängiger vom Gas zu werden. Und so heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme, Zitat,
Ihr Einsatz trägt mit dazu bei, die Versorgungslage auf dem Gasmarkt zu entspannen, kann allerdings darüber hinaus nicht mehr wesentlich gesteigert werden.
Oder anders gesagt hat das Ganze laut Mainova seine Grenzen. Einer der größten Gasabnehmer ist in Hessen die chemische Industrie. Sie allein verbraucht bis zu 12% aller benötigten Gasmengen und auch hier suchten die ersten Unternehmen fieberhaft nach Alternativen. So reaktiviert etwa der Industriepark Frankfurt Höchst ein Kohlekraftwerk, andere setzen dazu vermehrt auf Alternativen wie Biomasse oder Wasserstoff. Das tun zum Beispiel Alessa Chemie in Frankfurt und Evonik in Hanau. Aber so sagt Gregor Disson, Geschäftsführer beim Verband der chemischen Industrie Hessen.
Das hat nicht die Größenordnung bisher, dass Sie sagen können, das rettet uns jetzt in dieser Situation hier.
Wieder andere setzen auf spezielles Propangas, um zumindest die nächsten Monate über die Runden zu kommen. Aus Sorge, Gas könnte einmal wirklich knapp werden, versuchen sich also viele Unternehmen davon unabhängiger zu machen. Falls wirklich kein Gas mehr aus Russland geliefert wird, müsste im Extremfall nämlich der Bund entscheiden, wer da noch Gas bekommen könnte. Deshalb betonen Unternehmen zunehmend, wie wichtig sie für die Gesellschaft sind. So heißt es etwa beim Gesundheitskonzern Fresenius aus Bad Homburg, deren Krankenhäuser seien Teil der kritischen Infrastruktur. In den Werken produziere man dringend benötigte Medikamente. Mit solchen Argumenten will man sich im Kampf um das kostbare Gas durchsetzen.
Gas wird zum knappen und teuren Gut. Bundeswirtschaftsminister Habeck hat die zweite Stufe im Gasnotfallplan ausgerufen. Wie groß sind jetzt die Sorgen bei der Wirtschaft in Hessen? Darüber hat uns Ursula Mayer informiert. Ja, und große Sorgen machen sich jetzt auch die Mitarbeiter der Uniklinik Gießen-Marburg. Auch sie sind natürlich von der Inflation und von der drohenden Energiekrise betroffen. Und jetzt müssen sie womöglich auch noch um ihre Arbeitsplätze fürchten. Deshalb haben die Klinikmitarbeiter jetzt gestreikt. Über die Hintergründe berichtet Klaus Pradella.
Vielen Dank an die Pflege, dass ihr da seid.
Mit Trillerpfeifen, Transparenten, selbstgedichteten Liedern und zahlreichen Reden bereiteten die Beschäftigten des Uniklinikums dem Aufsichtsrat des Mittelhessischen Großkrankenhauses einen lautstarken Empfang. Denn für die Mitarbeiter ist die Kündigung dieser 5 Jahre alten Vereinbarung ein Angriff auf ihre Arbeitsplätze. Das befürchtet jedenfalls Betriebsratsvorsitzender Marcel Iwanik.
Das wird dazu führen, dass die Mitarbeiter, wenn denn da jetzt keine Folgevereinbarung getroffen wird, ab 2023 eben gar keinen Schutz mehr besitzen. Vor Kündigung, vor betriebsbedingten Kündigung, vor Ausgliederung. Und damit hätte der Konzern genau das wieder als Möglichkeit vor sich, was er in den anderen Häusern schon getan hat. Und das ist ausgliedern, die Mitarbeiter in Tochtergesellschaften überführen und für noch mehr Unsicherheit sorgen, als es hier eh schon ist.
Direkt vor der Haustür im ehemaligen Gießener Kreiskrankenhaus in Lich ist dies bereits geschehen. Aber die Ausgliederung von Abteilungen in einem solch komplexen Gebilde wie dem Uniklinikum, die sei äußerst schädlich. Davon ist jedenfalls Manfred Platz überzeugt. Er arbeitet im Uniklinikum in der Materialwirtschaft, hat also mit dem zu tun, was hier täglich gebraucht und auch direkt geliefert wird.
Je mehr ich die Prozesskette verlängere, je weniger Personal ich in dieser Prozesskette habe, je schwieriger wird das und je schlechter ist das Ergebnis im Haus.
Die Folge: durch voneinander getrennte Abteilungen gäbe es keinen direkten Weg mehr und das habe fatale Auswirkungen auf die Patientenversorgung. Auch Viktor Wildemann vom Servicebereich und Fahrdienst besorgt eine mögliche Ausgliederung.
Für uns wäre das eine reine Katastrophe. Wir sind Unterstützer der Pflege. Es fängt an beim Krankentransport. Es geht weiter über die Essensversorgung. Das sind alles Bereiche, die elementar wichtig sind im Krankenhaus. Wenn bestimmte Bereiche vielleicht sogar komplett wegfallen, wird das auf die Pflege zurückgeführt und die Pflege wird es nicht mehr schaffen.
Der Vorstand des Rhön-Konzerns kann unterdessen die ganze Aufregung nicht verstehen. Die Kündigung der Vereinbarung sei notwendig gewesen, um den Weg frei für eine neue Vereinbarung zu machen, sagt Christian Hüftberger, der Vorstandsvorsitzende von Rhön.
Wir verhandeln seit dem Januar mit dem Ziel, eine Anschlussvereinbarung an dieses jetzt gekündigte Papier zu finden. Das heißt, es musste aus der Welt geschaffen werden und die Kündigungsfrist war der 30.06. Wir wollen mit dem Land eine gute neue Anschlussvereinbarung finden, zum Wohl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am UKGM, der Lehrenden und Forschenden und der Menschen in der Region.
Allerdings, die Gespräche zu dem Nachfolgepapier für die aufgekündigte Vereinbarung sind ins Stocken geraten. Besonders an einem Punkt scheint es derzeit unüberwindbare Hürden zu geben. Worum es dabei genau geht, wollen aber weder das Land noch Rhön sagen.
Dicke Luft an der Uniklinik Gießen-Marburg, denn die Mitarbeiter dort fürchten um ihre Arbeitsplätze und haben deshalb gestreikt. Infos dazu hatte Klaus Pradella. Über die Legalisierung von Marihuana wird in der Öffentlichkeit heftig diskutiert. Was dagegen keine Schlagzeilen macht, der medizinische Einsatz von Hanfpflanzen. Dabei sind die Ergebnisse von Therapien mit Cannabis ziemlich vielversprechend. Im Klinikum Frankfurt-Höchst setzen die Mediziner sogar bei Kindern und Jugendlichen auf die Heilkraft der Hanfpflanze. Wolfgang Hettfleisch mit den Einzelheiten.
Es ist viel los im Gebäude C des Höchster Klinikums, dort wo das SPZ seinen Sitz hat, das Sozialpädiatrische Zentrum. Hier werden Kinder und Jugendliche mit neurologischen Erkrankungen behandelt, Anfallsleiden und Entwicklungsstörungen zum Beispiel. Für Diego Matias da Silva ist der Behandlungstermin Routine. Das Gehirn des 17-Jährigen war bei seiner Geburt beschädigt worden, seitdem ist der Patient im SPZ. Diego sitzt im Rollstuhl, er wird sein Leben lang auf Hilfe angewiesen sein. Lange haben ihm epileptische Anfälle zu schaffen gemacht, aber es sei jetzt viel besser, sagt seine Mutter Charlie.
Die Anfälle sind weniger geworden, gell Diego? Da erzählt Diego auch noch was dazu. Es gibt Tage, wo er so überhaupt keine Anfälle bekommt.
Früher kamen die Krämpfe um die 20 Mal am Tag. Was Diego hilft, ist ein Wirkstoff aus der weiblichen Hanfblüte, aber es ist nicht der Stoff, aus dem die Kifferträume sind. Diegos behandelnde Ärztin Melanie Jetter stellt klar,
das hat mit dem Cannabis, was man sonst irgendwie raucht, um in einen Rausch zu kommen, nichts zu tun.
Die weibliche Cannabispflanze kann nämlich mehr als einen Rausch auslösen, wenn ihre Bestandteile in Rauch aufgehen. Viel mehr. Annette Heinz weiß das genau. Die Frankfurter Apothekerin war eine der ersten, die es gewagt haben, aus Hanfblüten Medizin zu gewinnen.
Das Spannende ist, dass die Cannabispflanze ja mehrere Wirkstoffe enthält. Nicht nur das THC, was alle kennen, sondern halt andere pflanzliche Inhaltsstoffe wie das Cannabidiol, was ja erfolgreich eingesetzt wird.
Dass Diego jetzt seltener Krämpfe hat, verdankt er einer Cannabidiol-Mixtur von Annette Heinz. Das Sozialpädiatrische Zentrum in Höchst verwendet die Zubereitungen der Frankfurter Apothekerin. Wundermittel sind die Hanfzubereitungen aber nicht. Der erwünschte therapeutische Effekt tritt nicht bei allen Patientinnen und Patienten ein. Und wenn er es tut, sei er nicht immer von Dauer, sagt Mechthild Pies, die Chefärztin des Sozialpädiatrischen Zentrums.
Ich hatte ein Kind, das hatte 60 Anfälle am Tag und war vorübergehend anfallsfrei. Aber die Langzeitwirkung hat manchmal dann doch das nicht halten können.
Bewährt hat sich die Anwendung, die seit 2016 im SPZ praktiziert wird, aber allemal. Bei 15 Kindern und Jugendlichen ist die Heilkraft der Hanfblüte dort zurzeit ein Baustein der Therapie.
Zugelassen ist das nur für die Behandlung von ganz bestimmten schweren Formen der Epilepsie, erläutert die SPZ-Leiterin Pies. Und die Krankenkassen entscheiden von Fall zu Fall, ob sie das bezahlen.
Die Familien müssen den Antrag stellen, wir unterstützen sie natürlich, aber es ist halt eine formale Hürde und Belastung für die Familien, diesen Weg zu gehen.
Diegos Mutter Charlie Matthias da Silva hatte anfangs gezögert, mit ihrem Sohn diesen neuen Weg zu beschreiten. Die Zweifel sind längst verflogen.
Heute sind wir sehr dankbar, weil das Leben von Diego hat sich komplett verändert. Er kann besser schlafen und nimmt viel mehr wahr.
Heilkraft aus Hanf. Das Klinikum Frankfurt-Höchst therapiert Kinder und Jugendliche mit Cannabis-Mixturen. Wie das genau funktioniert, das hat Wolfgang Kettfleisch nachgefragt. Es gibt so einige Skandale, mit denen Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann gerade konfrontiert wird. Sei es die AWO-Affäre, die vielen Rücktrittsforderungen und das drohende Abwahlverfahren. Da fragt man sich schon, wie stellt sich Feldmann eigentlich seine politische Zukunft so vor? Genau das würden jetzt viele Journalisten Feldmann gern in einem Interview fragen. Doch das hat das Frankfurter Stadtoberhaupt jetzt einfach selbst in die Hand genommen und sich selbst interviewt. hr-Inforeporter Frank Angermund hat Infos dazu. Und wir haben ihn vor dieser Sendung gefragt, Frank, steht denn da irgendwas Neues drin in diesem Interview?
Nein, eigentlich nicht. Er bezieht Stellung zu den Vorwürfen, erklärt nochmal, warum er nicht zurücktritt, weil das aus seiner Sicht eine Flucht vor der Verantwortung wäre. Ein Rücktritt käme seiner Meinung nach einem Schuldeingeständnis gleich. Und in der AWO-Affäre die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft, die hält er für maßlos. Das werde er auch vor Gericht beweisen. Was den von dir angesprochenen UEFA-Pokal-Klau angeht, da habe er einfach mal den Pokal in den Händen halten wollen und sagt, der ehemalige Ministerpräsident Bouffier habe 2018 auch den DFB-Pokal an sich genommen. Und zu dem sexistischen Spruch über Flugbegleiterinnen im Fanflieger sagt er, der sollte eigentlich auf seine Kosten gehen, der sollte ironisch sein. Das hat natürlich gar nicht funktioniert, das hat er dann wohl auch gemerkt. Und er sagt, dafür habe ich mich aber bereits öffentlich entschuldigt.
Gut, all diese Fragen hätte er doch auch eigentlich uns Journalisten beantworten können, oder?
Ja, das finde ich auch. Aber was fehlt bei diesem Interview? Es ist so, dass das natürlich ausgearbeitet ist. Wenn wir fragen, muss er spontan reagieren und kann nicht die Sätze ausformulieren. Und dieses Interview ist schon recht kritisch, muss man sagen, aber wir hätten noch kritischere Fragen gestellt. Ich nenne nur mal ein Beispiel. Wir wollen dann natürlich wissen, wie kann er überhaupt weiterarbeiten, nachdem die Stadtverordnetenversammlung ihm das Misstrauen ausgesprochen hat? Muss er nicht zum Wohle der Stadt zurücktreten? Und solche Fragen kommen in diesem Interview natürlich nicht vor.
Wie geht es denn jetzt weiter mit Peter Feldmann?
Er hat jetzt Zeit bis zum 14. Juli, bis zur nächsten Stadtverordnetenversammlung zurückzutreten oder einen Antrag auf vorzeitigen Ruhestand zu stellen. Danach sieht es allerdings nicht aus. Macht er das nicht, dann wird in dieser Sitzung das Abwahlverfahren in Gang gebracht. Kommt da eine Zweidrittelmehrheit zustande, dann müssen die Frankfurter Bürgerinnen und Bürger innerhalb eines halben Jahres diesen Beschluss bestätigen mit Mehrheit. Und dieser Bürgerentscheid, der könnte am 6. November stattfinden. So sieht es aktuell aus.
Feldmann interviewt Feldmann. Der Frankfurter Oberbürgermeister hat ein Selbstinterview veröffentlicht und das Ganze per Mail an alle städtischen Mitarbeiter verschickt. hr-Inforeporter Frank Angermund hat uns darüber informiert. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de.